Herzlich willkommen zu unserem Bibelstudium aus dem Buch Hiob. Wir haben in der letzten Stunde gesehen den Überblick über den großen Kampf. Wir haben gesehen, dass es darum geht, kann der Mensch, obwohl gefallen, dennoch Gott vertrauen und ein gottesfürchtiges Leben führen, hier auf Erden, inmitten des Reiches, sozusagen des Bösen. Und wir lesen im Hiob, es war ein Mann im Lande Us, der hieß Hiob. Er war redlich und rechtschaffen, gottesfürchtig und mied das Böse. Dieser Mann lebte hier auf dieser Welt in der Gemeinschaft mit Gott. Er war frei geworden aus den Ketten Satans und hatte mit ihm nichts mehr zu tun. Das ist natürlich eine große Sache, weil wie hat er das geschafft? Wie ist Hiob dahin gekommen, vor Gott zu sein als rechtschaffen und frei von der Sünde und der Knechtschaft? Deshalb, als Satan kommt zur Besprechung in den Thronsaal Gottes mit allen anderen Söhnen Gottes, die Vertreter der anderen Welten, stellt Gott den Hiob allen dar und sagt: Habt ihr gesehen, was dieser Mann tut? Und sicherlich das provoziert den Bösen und er sagt: Gib ihn mir in meine Hand und er wird dich verfluchen, weil er dient dir nur, weil er davon einen persönlichen Nutzen hat. Du hast ihn beschützt. Du lässt alles gedeihen um ihn herum. Und so lässt Gott den Hiob in die Hand Satans. Und er verringert den Kreis der Gnade und lässt zu, dass Satan Hiob angreift. Hier ist jetzt, was geschieht. Der Herr sagte zum Satan: Sieh, alles, was er hat, sei in deiner Hand, nur an ihn selbst lege deine Hand nicht. Da ging der Satan hinaus von dem Herrn. An dem Tag, als seine Söhne und Töchter im Haus ihres Bruders, des Erstgeborenen, aßen und Wein tranken, kam ein Bote zu ihm und sagte: Die Rinder pflügten und die Eselinnen gingen neben ihnen und auf der Weide. Da fielen die aus Saba ein und nahmen sie und erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwertes, und ich bin allein entkommen, um es dir mitzuteilen. Als der noch redete, kam ein anderer und sagte: Das Feuer Gottes fiel vom Himmel und verbrannte Schafe und Knechte und verzehrte sie, und ich bin allein übrig geblieben, um es dir mitzuteilen. Als der noch redete, kam einer und sagte: Die Chaldäer machten 3 Rotten und überfielen die Kamele und nahmen sie und erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwerts, und ich bin allein entkommen, um es dir mitzuteilen. Als der noch redete, kam einer und sagte: Deine Söhne und Töchter aßen und tranken im Haus ihres Bruders, des Erstgeborenen, und siehe, da kam ein großer Wind von der Wüste her und stieß auf die 4 Ecken des Hauses, und es fiel und die Jungen auf die jungen Leute, sodass sie starben, und ich bin allein entkommen, um es dir mitzuteilen. Auf einen Tag kommt alles zusammen. Der Böse weiß ganz genau, wie der Mensch funktioniert, und er weiß, wie er den härtesten Test an diesen Mann heranbringen soll. Und so bringt er und lässt immer nur einen übrig, damit Hiob auch erfährt, dass seine Herden und all das, was ja zu der Zeit gab es kein Telefon oder keine Nachrichten, aber der Bote kam und berichtete ihm, und innerhalb eines Tages war der Hiob von einem reichen Mann mit 10 Kindern in voller Blüte völlig plötzlich ein ganz Armer geworden, ohne dass ihm was geblieben sei. Auch die Kinder waren ihm weggenommen worden. Da stand Hiob auf, zerriss sein Gewand, raufte sein Haar, fiel zur Erde und betete an. Ja, die Nachrichten haben ihn zutiefst ergriffen. Und er tut das, was damals so der äußeren Form üblich war. Aber was vielleicht der äußeren Form üblich war, aber der inneren nicht, das folgt jetzt. Und er sagte: Ich bin nackt vom Leib meiner Mutter gekommen, nackt werde ich dahin gehen. Der Herr hat genommen, der Herr hat gegeben, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. In diesem allem sündigte Hiob nicht und tat nichts Törichtes gegen Gott. Das heißt, er murrte nicht, er wurde nicht abtrünnig von Gott. Er blieb in dieser Haltung Gott gegenüber. Und so geschieht es. Es geschah an dem Tag, als die Söhne Gottes kamen und vor den Herrn traten, dass auch der Satan mitten unter ihnen kam und vor den Herrn trat. Da sagte der Herr zum Satan: Wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn: Ich habe das Land umher durchzogen. Der Herr sagte zum Satan: Hast du auch Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn seinesgleichen ist keiner im Land, redlich und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse und hält noch fest an seiner Frömmigkeit, obwohl du mich bewogen hast, dass ich ihn ohne Ursache, als eines der wichtigsten Aussagen, die wir verstehen. Gott weiß, dass Hiob ohne Ursache in die Not gekommen ist. Er hat nichts getan. Es gibt keinen Grund von Seiten Hiobs, dass Gott so gehandelt hätte. Es war keine Maßnahme der Erziehung. Es war nichts, was der Hiob nötig hätte. Gott sagt selbst in seinem Munde, ohne Ursache ins Verderben brachte. Ohne Ursache. Der Hiob musste nichts verbessern in seinem Leben, dass Gott sagte: Okay, ich gebe ihm und lasse ihm diese Prüfung auf ihn kommen, damit er erkennt, da gibt es noch Dinge in seinem Leben, die muss er ändern. Nein, Gott sagt selbst Satan und allen anwesenden Vertretern der Welt, des Universums: Du hast mich bewogen, dass ich ihn ohne Ursache ins Verderben brachte. Satan antwortete dem Herrn: Haut für Haut, denn alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben. Mit dieser Lüge verbreitet Satan noch heute enorm viele Not. Die ganze Welt ist in diese Lüge eingebunden. Durch die Theorie der Evolution denkt man, dass Leben das Wichtigste ist auf dieser Welt. Leben ist alles, was der Mensch hat. Alles geht ums Überleben. Die ganze Natur hat Leben zum Inhalt. Das ist so absurd, wie es nur absurd geht, weil die Tatsachen zeigen, dass das Leben nicht um des Lebens willen da ist, sondern das Leben ist um des Sinnes willen da. Das Leben ist Mittel, es ist nicht Zweck. Und Satan sagt hier vor allen Vertretern der Welten: Das Leben, alles was ein Mensch hat, lässt er für sein Leben. Das heißt, was würde das bedeutet? Das Leben ist das Wichtigste. Bei weitem nicht. Das Leben ist nur wichtig, wenn es Sinn hat. Deshalb kann man Leben nicht trennen vom Sinn. Ist das Leben sinnvoll, leben wir es. Ist das Leben nicht sinnvoll, leben wir es nicht. Wie kann jetzt Gott zeigen, dem Universum und auch Satan, dass das nicht stimmt? Er hat seinen Knecht Hiob, dessen Herz er kennt in- und auswendig. Und er geht den zweiten Schritt. Die weit größere Prüfung, wir werden sehen, was diese Prüfung beinhaltet. Diese zweite Prüfung kommt und führt den Hiob. Gott nimmt den Kreis zurück und sagt: Nur an sein Leben kannst du dich nicht anrühren. Satan sagt noch, aber strecke deine Hand aus und taste sein Gebein und Fleisch an. Was gilt's? Er wird sie ins Angesicht absagen. Der Herr sagte zum Satan, nun gut, er sei in deiner Hand, doch schone sein Leben. Da ging der Satan vom Angesicht des Herrn weg und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle bis zum Scheitel. Und er nahm eine Scherbe und schabte sich und saß in der Asche. Seine Frau sagte zu ihm, hältst du noch fest an deiner Gerechtigkeit? Ja, sage Gott ab und stirb. Er aber sagt zu ihr, du redest, wie die närrischen Frauen reden. Haben wir Gutes von Gott empfangen und sollten wir das Böse nicht auch annehmen? In diesem allem versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Hier wendet Satan, ich sage jetzt mal, die schlimmste Krankheit an, die es so gibt, nämlich Schmerz und Juckreiz. Und der Hiob war besät mit Beulen, die ihn sowohl furchtbare Schmerzen zufügten, als auch starken Juckreiz. So musste er sich schaben, er musste irgendwie den Juckreiz stillen. Und ich weiß, wie schlimm es ist, wenn jemand einen Juckreiz hat, das ist fast noch viel schlimmer, wie die Schmerzen sind, wenn man sich ständig jucken muss. Und nun hat Hiob diese Kombination zusammen. Das, was Satan sich aussuchte, das Schlimmste, was es gibt für einen Menschen, hat er den Hiob hingetan, um zu schauen, ob er sich von Gott trennt oder nicht. Und Hiob bleibt an Gott. Um Hiobs Test zu verstehen, ist es entscheidend, dass wir den Menschen verstehen. Wenn wir den Menschen nicht verstehen, wie er aufgebaut ist in seinen Funktionen, werden wir auch nicht die Prüfung und den Test des Hiobs und auch unser, wie wir das anwenden können auf unser Leben, verstehen. Deshalb möchte ich im Folgenden den Menschen und seinen Aufbau erklären. Und es ist selbstverständlich, dass der Mensch physisch von seinem Gehirn beginnt. Hier im Gehirn beginnt der physische Mensch. Und das in der Hirnrinde, im sogenannten Kortex. Hier beginnen alle Nerven. Hier an der Oberfläche unseres Hirns liegt der Beginn der ganzen Funktionen des menschlichen Lebens. Es gibt nichts, was in unserem Leben ist, das nicht von der Hirnrinde aus gesteuert wird. Alles, was wir tun, alles, was wir machen, alle Prozesse, die in unserem Körper ablaufen, sind der Hirnrinde unterstellt. Es gibt nichts, was der Hirnrinde nicht unterstellt ist im Körper des Menschen. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen, weil von dort gehen die Impulse aus, die unser Leben steuern. Dieser Aufbau möchte ich kurz erklären, sodass wir sehen. Der Aufbau, es beginnt in der Hirnrinde der Mensch. Dann haben wir das Zentrum des Gehirns, das nennt sich das limbische System. Und dann gehen die Nervenbahnen weiter. Sie kreuzen sich, sodass ich von der rechten mit der linken Hirnrinde meine rechte Hand und rechte Körperseite steuere und mit der rechten Hirnrinde die linke Seite. Wie ist funktionell das Ganze aufgebaut? Von der Hirnrinde gehen die Impulse als elektrischer Strom in den Körper. Und aus diesen Impulsen wird dann in dem Zentrum des Gehirns Chemie angeregt zur Produktion. Und so besteht der Mensch letztendlich funktionell aus Strom und Chemie. Und die Initialzündung ist immer der Strom. Es fängt mit dem Strom an und die Chemie antwortet dann und dann gibt es ein Feedback, das zurückgeht zur Hirnrinde. So, nach den Gesetzen des Lebens, wo alles von einem Punkt ausgeht und wieder zu dem Punkt zurückkommt, so ist das auch im Menschen so. Von der Hirnrinde geht alles weg und zur Hirnrinde wird alles zurückrapportiert. So, deshalb findet das Leben letztendlich an der Oberfläche der Hirnrinde statt. Und jetzt wollen wir uns anschauen, wer steuert denn das Gehirn? Wer macht den Strom? Wir haben hier den Kortex und leider bleibt die Wissenschaft bei der Hirnrinde stehen und guckt sich das Hirn an und wundert sich, wie kann das Gehirn denken und fühlen und Entscheidungen treffen? Es sind doch nur Nervenstränge und Nervenzellen. Und es ist völlig deutlich und klar, dass wir den Menschen und das Tier nie erklären können. Wir können nicht ihn funktionell erklären, wenn da nicht ein Geist an der Hirnrinde ist. Aber den Geist sieht man nicht. Deshalb denkt man, die Hirnrinde macht sich den Strom alleine. Aber das ist technisch unmöglich. Wir können noch so viel Zucker essen oder Chemie zu uns nehmen. Sie wird nie eine Entscheidung in unserem Leben hervorrufen. Die Hirnzellen können keine Entscheidungen treffen. Und denn die Entscheidungen sind allein die Fähigkeit des Geistes. Und durch die Entscheidungen macht der Geist die elektrischen Impulse. Das heißt, aus jeder meiner Entscheidung entsteht ein elektrischer Impuls, der dann den Körper lenkt. Und das geschieht unbewusst in unserem Herzen oder Unterbewusstsein, in der Zentrale, wo wir leben. So, lasst uns das ganz klar und deutlich wahrnehmen. In meinen Vorträgen erkläre ich an anderer Stelle die Beweise für einen Geist. Hier nur so viel. Rein technisch ist das Leben eines Menschen, eines Tiers nicht erklärbar, dass, wenn es keinen Geist hat. Weil wer macht die Impulse? Impulse kann sich die Hirnrinde selbst nicht geben. Das wäre wie so, sich ein Klavier selbst die Tasten drückt. Eine Geige spielt sich selbst. Das geht nicht. Ist völlig unmöglich. Deshalb, die Entscheidungen des Geistes, und das kann man nachvollziehen, das kann man experimentell sehen, wenn man einen Menschen vor eine Entscheidung tut, in dem Moment, wo er die Entscheidung trifft, ist der Stromimpuls im Gehirn losgegangen. Und er macht und geht dorthin, was man mit der Entscheidung vollziehen will. Und das Ganze zusammen, um eine Definition des Menschen zu geben, ist die Seele. Weil man fragt sich immer, wo ist die Seele? Die Seele ist die Kombination zwischen der Hirnrinde, das ist die Vertretung des Körpers. Weil alles von hier weggeht und hier hinkommt, ist der Körper völlig in der Hirnrinde vertreten. Und der Geist ist derjenige, der die Impulse durch die Entscheidungen in die Hirnrinde hineingibt, die Speicherung aller geistigen Informationen vornimmt. Somit ist das der Ort, wo wir leben. Das, wo wir leben, ist dieser Ort an der Hirnrinde. Wenn hier kein Strom mehr existiert, sind wir tot, weil der Geist nicht mehr da ist. Wenn hier kein Sauerstoff mehr ankommt, dann stirbt das Gehirn ab. Und wenn das Gehirn abgestorben ist, dann kann auch der Geist nicht funktionieren. Das heißt, das Gehirn wird nicht versorgt und dann sind wir tot. So, beides sind notwendig, so wie das Klavier einen Spieler braucht und ein Spieler ein Klavier. So sind Hirnrinde und Geist verknüpft miteinander. Und ihre Verknüpfung heißt lebendige Seele, heißt Seele. Und wenn sie auseinandergeht, die Seele, dann ist, wenn der auseinandergeht, der Geist vom Körper oder Körper vom Geist, dann ist die Seele tot und aus dem Körper wird Erde, so wie ihn Gott gemacht hat, und aus dem Geist wird nur ein Lebenshauch. Jetzt wollen wir schauen, wie funktionieren denn diese zwei zusammen? Und wir wollen wissen, die Einheit, die Funktionseinheit ist die Seele. So, wie funktioniert der Geist und der Körper in der Seele? Wir sehen die Hirnrinde und den Geist dort. Und jetzt nehme ich die fünf Sinne, die wir haben. Wir haben den Sehsinn. Das Auge ist Teil des Körpers. und es schickt seine Impulse hin in die Hirnrinde, wenn man so will, in die Seele. Aber wer sieht denn das, was außerhalb von mir passiert? Ist es die Hirnrinde oder ist es der Geist? Und es ist selbstverständlich, der Geist sieht. Alle Sinne, weil ja Sinn geistig ist, sind nur durch den Geist fähig zu erkennen. Unser Hirn sieht nie etwas, so wie ein Auge nichts sieht, wie das Auge nur eine Welle weiterlenkt und der Strom an die Hirnrinde kommt. So kann auch die Hirnrinde nichts sehen. Aber es gibt einen Ort an der Hirnrinde, wo der Geist in Verbindung mit der Hirnrinde ist und wo er das Bild bekommt vom Körper und dann sieht er es. Aber er ist es, der es sieht. Und so gehen wir alle fünf Sinne durch. Wir haben ein Ohr zu hören, der Geist hört. Wir haben eine Haut, der Körper ist verkabelt, voller Nerven, die alle vom Gehirn, von der Hirnrinde runtergehen und zur Hirnrinde zurück. Und sie melden durch das Gefühl, die Not oder den Hunger oder den Durst des Körpers, das ist das Gefühl. Wer fühlt? Der Geist fühlt. Nur er hat die Fähigkeit zu fühlen. Wir haben eine Nase. Wer riecht? Es ist der Geist, der riecht. Wir haben eine Zunge. Wer ist die geschmeckt? Es ist der Geist, der schmeckt. Er muss alle Sinne in sich vereinen und dann muss er eine Entscheidung treffen und seine Entscheidung wird zum elektrischen Strom. So, der Geist wird gespeist aus dem Körper. Er kann ohne Körper keine Informationen bekommen. Er ist immer an den Körper angewiesen. Hören, riechen, schmecken, sehen. Bewusstsein ist der Mensch nur imstande zu haben, wenn sein Gehirn richtig funktioniert. So, das ist ein Überblick, den ich geben möchte, dass wir uns Menschen verstehen, wie wir funktionieren. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn die Entscheidungen die Impulse machen, wie viele Entscheidungen hat der Mensch? Wie entscheidet er? Aber nehmen wir zuerst den Punkt, wie viele Entscheidungen hat er? Und da wir die Hirnrinde, und wir haben zwei, deshalb male ich es immer im zwei auf. Die Hirnrinde besteht aus Atomen, aus Nervenzellen. Und Nervenzellen haben ein Plus und ein Minus. Das heißt, der Strom kann nur durch eine Spannung entstehen, durch eine Bewegung eines Elektrons, um eine Spannung zu verändern. Und die geht zwischen Plus und Minus. Wenn also der Strom nur aus Plus und Minus besteht oder in dieser Spannung, in dieser Veränderung zustande kommt, dann ist es selbstverständlich, dass der Geist wie viele Entscheidungen hat? Er hat genauso wie der Kortex, der Strom nur durch Plus und Minus gemacht werden kann oder in der Spannung dazwischen, so hat auch der Mensch nur zwei Entscheidungen. Er hat ein Ja und er hat ein Nein. Damit macht er den Strom mit dem Ja. Nein heißt nichts tun, Ja heißt was tun. Strom Ja, Strom Nein. Es ist wie im Computer. 0 und 1. Der Geist hat nur zwei mögliche Entscheidungen. In all dem, was er erlebt, alle seine Sinne, die zu ihm hinkommen, alles muss er entscheiden, wie er sich darauf verhält. Durch entweder Ja sagen und dann etwas tun oder Nein sagen und nichts tun. So, in unserem Unterbewusstsein, in unserem Herzen haben wir nur zwei Entscheidungen. Und Jesus sagt das so deutlich in der Bergpredigt, indem er sagt, eure Worte seien Ja, Ja, Nein, Nein. Alles andere ist vom Bösen, weil alles andere existiert nicht. Alles andere ist eine Lüge. Der Mensch hat nur diese zwei Entscheidungen. Er kann Ja und Nein sagen. Aber wie trifft er nun seine Entscheidungen? Welche sind die Kriterien für die Entscheidung? Wir haben also hier den Geist nur noch, um mehr Platz zu haben auf der Folie. Und der Geist hat nur zwei Entscheidungen, das Nein und das Ja. Jetzt, wenn er nur zwei Entscheidungen hat, kann er wie viele Kriterien haben, durch die er entscheidet? Diese Kriterien können auch nur zwei sein. Und es gibt nur noch ein Kriterium für das Ja, und das ist Gewinn. Und das andere Kriterium für das Nein ist der Verlust. So, der Geist des Menschen hat nur zwei Kriterien, nach denen er alle Informationen, die auf ihn zukommen, einordnet und dann eine Entscheidung trifft. So, nehmen wir ein Beispiel. Hier kommt die Information. Hier kommt die Botschaft, die Nachricht, des, ob wir das Fall Hiobs nehmen oder irgendeine Nachricht. Ein Ereignis ist passiert. Es kommt von außen auf uns zu und mein Geist hört das Ereignis oder sieht es. Und es kommt nicht in uns hinein, dieses Ereignis, ohne dass der Geist es bewerten muss. So, der Geist bewertet das Ereignis. Und er hat nur zwei Möglichkeiten, es zuzuordnen. Er ordnet es entweder in den Gewinn und dann sagt er ja und freut sich und tut was. Oder das Ereignis kommt rein, er bewertet es und er sagt, oh, das Ereignis ist ein Verlust. Und dann sagt er natürlich nein dazu. So einfach ist der Aufbau in unserem menschlichen Herzen. Es gibt nur Gewinn und Verlust. Weil es ja nur ein Ja und ein Nein gibt. Weil es nur ein Plus und ein Minus gibt für den Körper. So, das ist wichtig, dass wir diese Schritte verstehen nacheinander. Jetzt haben wir gesehen, dass es nur zwei Kriterien gibt, die den Menschen, mit dem sich der Mensch selber steuert. Und jetzt möchte ich erklären, was das Wichtigste, der wichtigste Punkt an dieser Bauart ist. Das, was nie verändert werden kann. Wir schauen uns den Geist an. Da kommt die Information von außen. Der Geist muss sie aufnehmen, er muss sie bewerten und er muss es entweder in Gewinn tun. Und wenn er es in Gewinn tut, dann hat er dafür gebunden ein Ja. Und wenn er es in Verlust tut, dann hat er darin gebunden ein Nein. So, ich möchte, dass wir verstehen, dass das Nein und das Ja nie getrennt werden können vom Gewinn oder vom Verlust. Das heißt, der Mensch hat nie die Fähigkeit, einem Gewinn ein Nein zu sagen. Und er hat nie die Fähigkeit, einem Verlust ein Ja zu sagen. Man kann die Entscheidungen nicht verändern. Man kann es nicht verändern. Ich muss Verlust immer vermeiden. Ich kann nie Nein, nie Ja sagen zum Verlust. Das ist so absolut. Das ist das Wichtigste an dieser Bauart, das wir verstehen können. Ich kann nie Ja sagen zum Verlust. Ich muss immer Nein sagen zum Verlust. Was ist dann das Entscheidende an der Bauart? Das Entscheidende an der Bauart kommt jetzt, der Maßstab. Bevor ich ein Ereignis bewerte, um es in Gewinn oder Verlust zu legen, muss ich das Ereignis richtig bewerten, entsprechend dem Kriterium, das ich habe, zum Entscheiden. So, das ist entscheidend. Der Maßstab macht letztendlich dann die Entscheidung, bestimmt die Entscheidung des Menschen. Ich kann Nein und Ja nicht von, also ich kann Nein nicht von Verlust trennen, ich kann Ja von Gewinn nicht trennen. Also muss das, was mich macht, das Ereignis zu bewerten, und das ist der Maßstab vor der Bewertung, das Entscheidende an der ganzen am Entscheidungsprozess des Menschen. So, der Maßstab bestimmt die Entscheidung. Wir sehen hier, wir haben eine Information, die kommt von außen. Der Geist muss sie bewerten und dann eine Entscheidung treffen. Jetzt hat er einen Maßstab. Und er hat das Gesetz der Natur, das Gesetz des Lebens, das Nehmen und zu geben, ist der Maßstab für alles, was in diesem Universum so funktioniert. Und dieser Maßstab führt dahin, dass ich eine Information, die ein Gewinn ist, als Gewinn bewerte. Und sie führt dazu, dass ich die Information, die ein Verlust ist, als Verlust bewerte. Damit habe ich im Geist die völlige Freiheit, Ja und Nein zu sagen. Ich werde nicht verwechseln, dass ich Verlust in Gewinn tue oder umgekehrt, weil durch den Maßstab bewerte ich das Ereignis von außen korrekt. Es kann mich nicht in eine Not bringen, wo ich mich selbst zerstöre. Schauen wir uns das Ganze an, wenn der Maßstab verändert ist. Wenn ich einen falschen Maßstab habe, dann kommt die Information von außen und ich verwechsle, ich lege Verlust in Gewinn und sage damit zum Verlust ja, weil ich erachte den Verlust als Gewinn. Ich habe also keine Klarheit, das Ereignis mit dem Maßstab richtig zu bewerten. Und so lege ich es in die falsche, oder ich lege das Ereignis in das falsche Kriterium und damit sage ich Ja zu etwas, was nicht ich hätte Ja sagen müssen oder können, wäre mein Maßstab richtig gewesen. Und dasselbe passiert auf der anderen Seite. Ich habe ein Ereignis, ich werte es als Gewinn, aber das Ereignis selbst ist ein Gewinn, ich lege es aber in Verlust, damit sage ich Nein zum Gewinn. Und damit bin ich völlig verwirrt. Der Mensch kommt durch einen falschen Maßstab, dass er die Ereignisse nicht in die richtigen Kriterien einordnet. Er ordnet Verlust in Gewinn ein und Gewinn in Verlust und somit sind seine Entscheidungen natürlich falsch. Was aber am schlimmsten ist bei der ganzen Veränderung des Maßstabs, weil man kann die Folgen der Veränderung des Maßstabs kaum beschreiben, weil die Lüge hat keine Struktur. Deshalb kann man die Lüge immer nur daran erkennen, dass man die Wahrheit kennt. Man muss also das Gesetz kennen, um zu sehen, wie falsch der Maßstab ist. Aber das Schlimmste am Ganzen ist, dass der Mensch, wenn er etwas wertet als Verlust, er es als persönlich wertet. Und damit wertet er, dass der Verlust für ihn unvermeidbar ist. Was uns Menschen aus der Kontrolle bringt, ist, dass wir einen Verlust erleben, den wir nicht vermeiden konnten. Und nehmen wir diesen Verlust persönlich, bringt uns dieser Verlust in eine furchtbare Situation. Wir sind gefangen in unserem Geist, wir wissen nicht mehr, was wir tun und unsere Entscheidungen sind falsch und was in unserem Körper passiert, der Körper wird krank, weil der elektrische Impuls jetzt falsch ist. Ich will und muss Verlust vermeiden, kann es aber nicht, weil ich einen falschen Maßstab habe hier am Beginn der Wertung des Ereignisses. Und durch diesen falschen Maßstab denke ich, das Kind ist mein. Der Hiob ist ein fantastisches Beispiel für einen Menschen, der das richtige Maß in seinem Herzen hat. Und wir wollen uns das anschauen, wie das in Hiobs Herz stattfand. Wir haben hier Hiobs Herz. Er hat ein Ja für Gewinn und er hat ein Nein für einen Verlust. Der Hiob bekommt am Tag X enorme viele Informationen. Diese Informationen kommen und stürmen auf ihn ein. Und er muss sie bewerten. Und in seinem Herzen existiert das Gesetz Gottes, was wir dann in den anderen Stunden nach noch betrachten werden, im Detail. Und weil in seinem Herzen das Gesetz Gottes besteht, geht der Hiob in seiner Bewertung richtig vor. Er weiß, was ein Gewinn ist und setzt es in Gewinn ein. Er weiß, was ein Verlust ist und setzt es in den Verlust ein. Aber er kommt nicht auf die Idee, zu sagen, der Verlust ist mir persönlich. Er weiß, es gibt keinen persönlichen Verlust. Der Hiob hat den richtigen Maßstab. Er verliert alles an einem Tag. Und was der größte Verlust ist, sind natürlich seine Kinder. Wer von uns würde 10 Kinder verlieren und so reagieren können wie Hiob? Dass wir erschreckt sind, ist klar. Dass wir uns die Haare raufen, ist klar. Dass wir uns beugen und gehen zu Gott und anbeten, ist klar. Aber was tun wir, während wir anbeten? Was ist unsere innere Haltung? Ist es, weil wir etwas persönlich verloren haben? Der Hiob weiß ganz genau, wer er ist, und er kann deshalb in seinem Geist frei sein und klare Entscheidungen treffen. Deshalb möchte ich lesen die klaren Entscheidungen des Hiobs. Er sagt so: Da stand Hiob auf, zerriss sein Gewand und schor sein Haupt, und er warf sich auf die Erde nieder und betete an. Das tun wir, wenn wir gläubig sind und in eine Not kommen. Aber tun wir das Folgende? Das zeigt, dass Hiob in seinem Herzen keinen falschen Maßstab mehr hatte. Diese Brille, die wir alle angeboren haben, wer ich bin, hat Hiob abgetan. Durch seinen Wandel mit Gott ist Hiob frei von Irrtum in seinem Herzen. Und er sagt: Nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen, und nackt werde ich wieder dahin gehen. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Hiob konnte das nur deshalb tun, weil er den Verlust nicht persönlich sah. Wir Menschen, er war ja auch ein Mensch, aber wir die Brille noch haben oder zumindest teilweise haben, wenn ein gewisses Ereignis passiert, dann sind wir vernichtet, verloren. Es mag sein, dass wir uns erschrecken, aber dann besinnen wir uns und sagen: Ah, was habe ich persönlich verloren? Nichts habe ich persönlich verloren, weil mir gehört ja nichts. Es ist ein schreckliches Ereignis, wenn 10 Kinder sterben. Es ist grausam, aber ich kann Gott dennoch dankbar sein. Er hat mir es gegeben. Für die Zeit bleibe ich dabei. Ich habe Patienten, die so leiden. Eine Frau, die hatte 2 Söhne. Einer ihrer Söhne starb mit 40 und ich traf sie, glaube 4 Jahre nach dem Tod des Sohnes. Und sie hatte und war furchtbar krank mit ihrem Rücken und war voller Schmerzen und operiert. Und ich fragte nach ihrer Last ihres Herzens und sie erzählte mir die Geschichte. Sie trug Leid um ihren erstgeborenen Sohn. Dieses Leid war aber nicht ein altruistisches Leid. Es war nicht das, das sagt: 40 Jahre habe ich diesen Sohn gehabt, der Herr hat gegeben, er hat genommen. Ich bin dankbar für die 40 Jahre. Nein, sie kann es nicht übers Herz bringen, weil sie sagt: Dieser Sohn ist mein. Und damit hat sie einen persönlichen Verlust. Der persönliche Verlust bringt ihren Geist in eine völlige Gefangenschaft. Und in dieser völligen Gefangenschaft zerstört sie ihren Körper. Ob das am Rücken rauskommt, an der Leber, an der Lunge, es ist egal. Es ist immer derselbe Prozess, dass ich denke, ich habe einen persönlichen großen Verlust erlebt, der mich dann in die Not bringt und geistig den Geist gefangen hält und den Körper zerstört. So, jetzt, der Hiob sieht es anders. Und wenn diese Frau das Beispiel Hiobs nehme, wenn sie sagen würde: Okay, ich gehe jetzt über meinen Verstand, ich gehe zum Kreuz, ich will diese Brille weghaben, dann kommt sie aus der Trauer heraus. Dann verwandelt sich ihre Trauer in Dankbarkeit, so wie sie hier beim Hiob sich verwandelt. Und dann sagt sie: Der Name des Herrn sei gelobt. Ich schaue ja hinaus, weiter denn das Jetzt. Die Kinder sind ja nicht tot, sie sind nur aufgehoben, wenn man weiß, was im Tod ist und nicht. So, der Hiob weiß ganz genau, um was es geht. Deshalb lobt er den Namen des Herrn. Und in allem, was er danach tut, sagt die Bibel sehr deutlich: Sündigte nicht. Und Gott bestätigt ihm und sagt ihm: Schau, du hast mich getan, ihn ohne Ursache zu verderben. Und siehe, er ist treu. Und jetzt greift Satan den Leib an, Haut für Haut, sagt er. Alles, was der Mensch hat, gibt er für sein Leben. Leiden kann er nicht. Oh doch, der Hiob beweist, dass er auch leiden kann und in seinem Herzen nicht sündigt. Es steht ja hier, als seine Frau zu ihm kommt und auch schon davor, seine Frau kommt zu ihm und sagt: Sage doch Gott ab und stirb. Siehst du nicht, was für ein Leben? Ist das noch ein Leben? Macht das noch Sinn, voller Leid zu sein? Ist ein Leben mit Leid sinnvoll? Das ist die Frage. Du redest, wie die närrischen Frauen reden. Haben wir Gutes von Gott empfangen und sollten das Böse nicht auch annehmen? Das zeugt von einem Herzen, von einem Geist eines Menschen, der ist weit fortgeschritten in seinem Wandel mit Gott, in seiner Kenntnis von Gott. Nicht umsonst ist der Hiob dieses große Vorbild vor dem ganzen Universum, vor allen Söhnen Gottes. Dort stellt Gott seinen Knecht in dieser sündigen Welt vor und zeigt: Er dient nicht Gott um des Guten oder dient Gott nicht um des Bösen willen. Er dient Gott ganz egal, ob Gott ihm Gutes oder Böses gibt. Weil sein Herz ist an Gott gebunden um Gottes Willen, das heißt, so wie Gott ist, nicht um seiner selbst willen. Hiob kennt Gott. Hiob sagt seiner Frau, dass sie nicht klug denkt. In diesem allem versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Und wir wissen, dass aus dem Herzen, sagt Jesus, kommen die Lippen. Und wir haben im Neuen Testament die 144.000 in der Offenbarung. Sie haben diese Qualität. Offenbarung 14,5: Und in ihrem Munde wurde keine Lüge gefunden, denn sie sind untadelig vor dem Throne Gottes. Genauso wie Hiob untadelig war vor dem Throne Gottes. Wir wollen in der nächsten Stunde weiterschauen und uns und betrachten, was bringt mit sich das Leid, das körperliche Leid. Und wir werden, wenn wir ein bisschen tiefer schauen, sehen, dass es nicht letztendlich das körperliche Leid ist, das den Hiob in eine Not bringt, sondern etwas Tieferes als das. Und wir werden wunderbare Erkenntnisse finden aus diesem wunderbaren Buch über diesen Mann Gottes, der ein Vorbild ist für Christus, ein Typus für Christus und ein Typus für uns, für die Letzten, die wir durchgehen sollen, durch die schwierigste Prüfung aller Prüfungen, die es je gibt in dieser Welt, und dennoch bestehen. Und ich möchte einer unter ihnen sein. Ich möchte einer von denen sein, die Gott vor seinem Thron, vor allen Söhnen Gottes darstellen kann und sagen: Schau, das ist mein Knecht, der mir dient, nicht um eines Gewinns oder nicht um die Vermeidung eines Bösen. Er dient mir im Guten wie im Bösen, weil sein Herz an mich gebunden ist, aus Liebe, weil er mich liebt, weil er mich mag, weil ich für ihn alles bin. Deshalb ist er mein Knecht. Und dieses Zeugnis möchte ich von Gott auch empfangen. Und du? Amen.